Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ein viele Jahrhunderte alter Kompromisstext. Ein viele Jahrhunderte alter Kompromisstext einer Synode führt uns alle zusammen, liebe Gemeinde. Vertreter der orthodoxen antiochenischen Metropolie, römisch-katholische Christenmenschen, evangelische Christenmenschen, Menschen lutherischer Konfession aus dem Süden des Landes, reformierte Christenmenschen. Ganz viele kommen zusammen und im Grunde feiern wir den Kompromisstext einer Synode. Und auch heute, liebe Gemeinde, entstehen ständig Kompromisstexte auf Synoden, auf Dekanatssynoden, auf Kreissynoden, Regionalsynoden, Landessynoden, EKD-Synoden, auf Konzilien, jeden Tag in der Weltchristenheit irgendein Kompromisstext. Menschen sitzen zusammen bis in die Nacht hinein, ringen um Formulierungen, polieren den Satzbau, stellen die Ergebnisse der Nacht am Morgen sehr verschlafen dem Plenum der Synode vor. Kompromisstexte, liebe Gemeinde, aller Orten und zu allen Zeiten. Und manche unter uns haben vielleicht schon Arbeitsgruppen angehört, die solche Texte verfasst haben oder über solche Texte diskutiert, haben sich in kirchlichen Gebäuden und Hotels Nächte um die Ohren geschlagen. Und manchmal gelingt, trotz später Stunde und trotz allgemeiner Übermüdung, ein Text, der alle überzeugt. Manchmal bleibt, was formuliert wurde, und manchmal holpert's nur und keiner ist wirklich glücklich. Der Kompromiss wird abgestimmt, er findet im Idealfall eine breite Mehrheit, pazifiziert langen Streit und wir haben den Eindruck, da war der Heilige Geist mit dabei und hat geholfen. Aber dann liegt ein solcher Text vor und es ist allenfalls in der Wetterauer Zeitung eine kleine Zeile, vielleicht in der Kirchenzeitung eine halbe Spalte. Zwei Kirchenkreise wurden zusammengelegt. Der Gedanke der Diversität in die Grundordnung der Landeskirche eingefügt. Aber, liebe Gemeinde, wir können uns ganz schlecht vorstellen, dass unsere Kompromisstexte nach 1700 Jahren noch einen Festgottesdienst in dieser Kirche zuwege bringen. Dass irgendeine Dekanatssynode der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau einen Text zusammenbringt, der nach 1700 Jahren in einem fröhlichen Fest mitten in der Passionszeit gefeiert wird. Das Bekenntnis von Nicäa, das die Grundlage des Bekenntnisses der Synoden von Nicäa und Konstantinopel ist, das wir gerade gesprochen haben. Dieses Bekenntnis ist ein solcher Kompromisstext, liebe Gemeinde. Wir wissen nicht einmal genau, wer nachts zusammengesessen hat und wer für welche Formulierungen verantwortlich ist. Das weiß man meistens bei Texten, die im Hinterzimmer einer Synode entstanden sind, nicht genau. Und warum feiern wir jetzt in einem Hinterzimmer einer Synode, genauer gesagt eines Kaiserpalastes, entstandenen Text noch nach 1700 Jahren? Warum vereint uns in so vielen Kirchen und Denominationen, wie wir das heute hier sehen, dieser uralte Text. Die Konzilsväter, liebe Gemeinde, die sich vor 1700 Jahren, genauer gesagt im Juni, versammelt haben in einer idyllischen Kaiserresidenz und Kurstadt, nicht weit entfernt von der Hauptstadt Konstantinopel, waren außerordentlich klug. Vielleicht war auch der Heilige Geist besonders intensiv dabei. Denn sie haben diesen Kompromisstext nicht in irgendwelchen Akten verschwinden lassen, mit dem Fotokopierer ein paar Mal abgezogen. Nein, sie haben ihren Kompromisstext als Glaubensbekenntnis formuliert, als einen Text, den man gemeinsam sprechen kann, nicht nur gemeinsam lesen kann. In drei übersichtlich gegliederten Abschnitten über Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Wir glauben und wir glauben und wir glauben. Amen. Nicht nur ein Bekenntnis, sondern auch ein Gebet. Ein Bekenntnis und ein Gebet. Die Synode hat nicht einfach ein Papier von theologischen Fachleuten fabriziert oder gar ein Papier von Bürokraten, sowas soll es ja auch in der Kirche geben, sondern einen Text, den man offenkundig noch 1700 Jahre nach seiner Entstehung sprechen kann. Wir haben es ja eben getan. Eigentlich ein Wunder. Welche Texte halten schon so lange? Die Konzilsväter von Nicäa waren die ersten, die auf die Idee gekommen sind, einen Kompromiss als Glaubensbekenntnis zu formulieren. Ein Text, der Glaube auf eine Formel bringt, die alle gemeinsam bekennen können. Noch viele, viele hundert Jahre nach ihrer Entstehung. Ein gut komponierter Text. Kann man aber glauben, liebe Gemeinde, fragen Sie jetzt vielleicht, überhaupt auf Formeln bringen? Lässt sich Glaube in Formeln destillieren? Das fragen mindestens wir uns heute. Ist Glaube nicht etwas höchst Individuelles? Mein Glaube, dein Glaube, aber unser Glaube? Ist das nicht vielleicht eine private Sache, über die wir eher stockernd und stotternd mit ganz guten Freundinnen und Freunden und vielleicht den Ehepartnern sprechen, aber doch nicht in der Öffentlichkeit, es sei denn, man wäre als Pfarrerin oder Pfarrer dazu eingestellt? Ist Glaube nicht etwas höchst Privates, über das wir eigentlich auch gar nicht sprechen können? Gehört mein Glaube vielleicht mir? Darf mir eigentlich vorgeschrieben werden, vorgesagt, vorgedacht werden, was ich glauben soll? Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christlicher Glaube beginnt mit Formeln. Christlicher Glaube beginnt mit Formeln wie eben dieser, die wir am Ende der Passionszeit Ostern wieder zueinander sagen werden. Eine der allerältesten Formeln. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Schon die ersten Christen haben sich solche Formeln gegenseitig zugerufen, wie wir das auch noch tun zu Ostern, und haben aus der Formel Kraft geschöpft. Kraft geschöpft, an Jesus Christus als ihren lebendigen Herrn zu glauben. Denn, liebe Gemeinde, es ist gerade nicht nur mein privater Glaube, dass Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt hat, sondern der Glaube der ersten Zeuginnen und Zeugen, damals vor 2000 Jahren in Jerusalem. Dieser Glaube trägt mich, und er trägt mich als Formel, die mir jemand zusagt, die ich jemand weitersage und die wir gemeinsam sprechen. Glaube ist nicht zufällig, Glaube auch in Formeln. Eine Formel trägt, eine Formel verdichtet, viel besser, als ich das selber könnte, und hilft, dass ich Teil einer großen Gemeinschaft bin, die das zu allen Zeiten sagt und glaubt. Zuerst im Osten, in Antiochia und Konstantinopel, dann auch im Westen, in Rom und Marseille und Lyon und irgendwann auch in Germanien und in Niederweisel. Die Konzilsväter in Nicäa, liebe Gemeinde, haben versucht, in einer aktuellen, sehr heftigen Auseinandersetzung in der Kirche eine Kompromissformel zu finden und die zerstrittenen Teile unter der Kompromissformel zu versammeln. Und das ist Ihnen, liebe Gemeinde, außergewöhnlich gut gelungen. So gut gelungen, dass wir heute alle noch diesen Text sprechen können, in etwas veränderter Form. So wie wir ihn heute sprechen, ist er ein klein wenig jünger. Wir müssten eigentlich noch ein bisschen warten, bis wir das Jubiläum des Bekenntnisses feiern können, das wir gesprochen haben. Aber weit ist der Abstand nicht. Und noch heute, liebe Gemeinde, gibt es veritable Konflikte in unseren Kirchen. Dürfen Frauen auch in der römisch-katholischen Kirche zu Priesterinnen geweiht werden und am Altar das Sakrament einsetzen? Gehört das Alte Testament vielleicht doch nicht zur Heiligen Schrift, wie sie in der evangelischen Kirche in Ehren gehalten wird? In solchen Auseinandersetzungen, die es zu allen Zeiten und auch heute in der Kirche gibt, muss in Synoden diskutiert werden, damit Kirche nicht gespalten wird. Und von Kirchenspaltung können wir ja alle auch ein traurig Lied singen. Über solche Streitigkeiten muss gesprochen werden und muss in Synoden gesprochen werden, weil Synoden der Ort sind, in dem solche Konflikte ausgetragen und unter Anrufung des Heiligen Geistes gelöst werden sollen. Und es muss auf solchen Treffen, Konzilien und Synoden, zu denen inzwischen auch die Laien geladen sind und nicht mehr nur die Bischöfe, es muss entschieden werden. Denn würde nicht entschieden, würde der Streit wachsen und wachsen und die Kirche spalten, ins Chaos stürzen. Es ist eben, liebe Gemeinde, nicht egal, wer am Altar steht und was Heilige Schrift der Kirche ist. Natürlich werden durch solche Entscheidungen auch Grenzen markiert und, man muss es ehrlich zugeben, Positionen ausgegrenzt. Positionen aus der Kirche ausgegrenzt. Das Konzil von Nicäa hat in seinem Bekenntnis einen Anhang, den wir heute nicht mehr mitsprechen, einen Anhang, in dem Sätze zusammengestellt sind, die nicht dem Bekenntnis der Kirche entsprechen. Die Bekenntnissynode in Barmen, das finden Sie in Ihrem Gesangbuch, hat 1934 auch Verwerfungen formuliert. Und die stehen noch in unserem Gesangbuch. Sie hat in den Verwerfungen theologische Irrtümer gebrandmarkt, die in einer Kirche, die dem Wort Gottes folgen will, unerträglich sind. Menschen als Menschen hat man weder in Nicäa noch in Barmen ausgegrenzt, sondern nur Personen, wenn sie eine bestimmte Position vertreten. Man hat Positionen ausgegrenzt und nicht Personen. Dass man aber Positionen ausgrenzt, liebe Gemeinde, ist unvermeidlich. Das wissen wir, auch wenn es nicht immer allen gefällt. Bestimmte Brandmauern zu bestimmten Positionen muss man ziehen. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Kirche. Man muss sie ziehen und halten, wenn eine Gemeinschaft intakt und heil bleiben soll, ihrem Auftrag treu. Wenn eine Kirche bei dem bleiben soll, was ihr Herr Jesus Christus ihr aufgegeben hat. Und worum ging es bei diesen theologischen Debatten, die das Konzil mit seinem so wunderbaren Kompromisstext schlichtete? Es ging um die Frage, wer und was Jesus Christus für uns ist. Es ging um die Frage, ob er als Gott ganz auf die Seite Gottes gehört oder vielleicht doch eher oder ein bisschen auf die Seite der Schöpfung. Das Bekenntnis von Nicäa vollzieht einen klaren Trennstrich zwischen Gott und seiner Schöpfung. Gott hat diese Welt geschaffen, das, was man sehen kann und das, was wir nicht sehen können. Er hat es in der Zeit geschaffen, weil er auch die Zeit geschaffen hat. Da ward Abend und Morgen der erste Tag. Gott setzt mit der Ordnung dieser Welt auch die Zeit dieser Welt. Jesus Christus ist nicht geschaffen, vielmehr ist durch ihn alles geschaffen. Er ist kein Teil der Schöpfung, sondern mit Gott dem Vater der Urheber der Schöpfung. Gott ist immer, vor aller Zeit schon und immer ein Gespräch zwischen Vater und Sohn, weil es Gott nie ohne Gott gab und beide in innigster Einheit ein einziger Gott sind. Wahrer Gott von wahrem Gott, ein einziges, inniges, unendliches Gespräch. Schon das Neue Testament verwendet für dieses innergöttliche Gespräch die Vokabel Zeugen. Der Vater zeugte den Sohn und nennt den, der in alle Ewigkeit gezeugt wird, damit man es nicht missversteht, einzig geboren. Das haben wir im Deutschen auf eingeboren verkürzt. Der Einzige, der so ist wie Christus. Natürlich, liebe Gemeinde, das ist hohe Theologie für die Mittagspause nach dem Mittagessen. Vielleicht zu hohe Theologie für uns heute Nachmittag vor dem Kaffee. Aber eben deswegen, liebe Gemeinde, gibt es Glaube in Formeln, damit wir nicht selbst mühsam nach Worten suchen müssen. Wie ist denn das nun mit dem Vater und dem Sohn und in der Gegend umherstottern? Deswegen gibt es Formeln. Eine Formel, die wir sagen können und eine Formel, die uns ziehen kann und eine Formel, der wir ein Leben lang hinterherlaufen können, um sie vielleicht doch irgendwann einmal ansatzweise zu verstehen. Eine Formel, die trägt, auch wenn wir sie noch nicht ganz verstanden haben, seit 1700 Jahren. Formeln, liebe Gemeinde, sind knapp. Sonst wären es auch schlechte Formeln. Zwei Druckseiten für die erste binomische Formel, lieber nicht. E gleich mc Quadrat, eine gute Formel. Gute Formeln sind knapp, obwohl man sie uns Laien erklären muss. Was bedeutete nochmal E gleich mc Quadrat? Gute Formeln sind knapp, aber müssen uns Laien erklärt werden. Und deswegen steht im Glaubensbekenntnis von Nicäa und auch in der heute von uns gesprochenen, etwas erweiterten Form der Synoden von Nicäa und Konstantinopel praktisch gar nichts über das Leben Jesu. Aber davon ist ja in jedem Gottesdienst die Rede. im Sonntagsevangelium, was Dekan Gut vorhin gelesen hat. Es ist vom Leben Jesu im Gottesdienst die Rede, wenn das Evangelium gelesen wird. Im Glaubensbekenntnis, in den knappen Formeln, ist nur von den ganz großen Taten die Rede. Von den ganz großen Taten Jesu Christi für uns Menschen. Er hat uns in innigem Gespräch mit dem Vater geschaffen. Und er hat den Tod, der die Schöpfung Gottes bedrohen und schlussendlich vernichten wollte, nach seiner Hinrichtung durch die Auferstehung endgültig besiegt. Deswegen kann er wiederkommen, weil er lebt. Kann er wiederkommen und ohne jedes Ende in alle Ewigkeit mit seinen Geschöpfen zusammen sein. Das Leben der kommenden Welt. Wir haben das vorhin gesprochen, die wunderbare Formulierung. Und deswegen sprechen wir es heute noch. Hat dieser hohe Glaube in den knappen Formeln eines Kompromisstextes etwas mit unserem Leben zu tun? Mit dem Alltag, der morgen wieder beginnt am Montag? Komische Frage, liebe Gemeinde, komische Frage, dass ich nicht nur Gottes Geschöpf von Anfang bin, sondern auch im Tod und nach dem Tod bleibe, hat doch ganz viel mit meinem Leben zu tun, kann ja morgen schon unter die Räder kommen. Und die Tatsache, dass Jesus Christus, dass Gott in Jesus Christus diese Welt vor endgültiger Zerstörung bewahrt, durch Christus, der ganz eng zu ihm gehört, hat doch ganz viel mit unserer krisengeschüttelten Welt zu tun. Denn wir sehen doch, wo in dieser Welt endgültige Zerstörung versucht wird. Die Ukraine als unabhängiger Staat soll endgültig zerstört werden. Israel als Heimstatt des jüdischen Volkes, das lebensdienliche Klima auf unserem Planeten versuchen auch einige endgültig zu zerstören. Das uralte Bekenntnis von Nicäa ist ein Protest gegen die menschlichen Versuche endgültiger Zerstörung der Schöpfung Gottes. Gott steht gegen diese Zerstörung. Im innigen Gespräch mit Jesus Christus. Er regiert in Gemeinschaft mit seinem Sohn und dem Heiligen Geist diese Welt und lässt ihre Zerstörung nicht zu. Aktueller kann ein Bekenntnis überhaupt nicht sein. Hätten wir nicht vielleicht doch gern etwas über das Leben Jesu in diesem Glaubensbekenntnis? Irgendein Satz über die Bedeutung der Nächstenliebe? Haben das vielleicht die Väter von Nicäa vor 1700 Jahren vergessen? Haben sie so viel über Herrschaft und Ordnungen von Herrschaft gesprochen, weil ein Kaiser unter ihnen saß und munter mitdiskutierte? So fragen nicht erst in diesem Jubiläumsjahr viele Menschen. Aber rund 125 Jahre nach dem Konzil von Nicäa hat schon wieder ein Konzil getagt in Chalcedon, direkt gegenüber von Konstantinopel. Und da ist festgehalten worden, dass Jesus von Nazareth nicht nur ganz und gar Gott war, sondern auch ganz und gar Mensch. Kein Halbgott, sondern ganz Gott und zugleich ganz Mensch. Und das macht etwas Wunderschönes deutlich, liebe Gemeinde. Man kann über den Glauben der Kirche reden, man kann ihn entfalten, man kann ihn ergänzen, man kann ihn abrunden. Manchmal 125 Jahre nach dem letzten Versuch, manchmal schon eine Woche auf der nächsten Dekanatssynode. Jedenfalls dann, wenn man mit Ehrfurcht die alten Formeln der Väter und Mütter im Glauben ernst zu nehmen versucht, so wie wir das heute einen ganzen Nachmittag tun. Wer, liebe Gemeinde, mit Ehrfurcht auf andere Christenmenschen hört, nach gemeinsamen Lösungen und Kompromissen sucht und den Glauben nicht nur als Privatsache aus eigener Einsicht begreift, der ist ganz und gar bei denen, die in Nicäa vor 1700 Jahren versammelt waren. Wenn wir in Ehrfurcht aufeinander hören, auf die mitlebenden Christenmenschen und die aus grauer Vorzeit, dann wird uns vielleicht auch ein Kompromiss vom Heiligen Geist geschenkt, so wunderbar wie der, den wir heute feiern. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.